Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Situation an der türkisch-griechischen Grenze spitzt sich weiter zu. Wir schildern, was die Migranten auf der anderen Seite des Grenzzaunes erwarten würde, in einem Flüchtlingslager auf Lesbos. Außerdem in Europa heute, wenn das Geschlecht Gefahr bedeutet, Frauenmorde auf dem Kontinent. Wir blicken in dieser Woche in 5 Länder in Europa, in denen Frauen mitunter gefährlich leben. Heute sind wir in der Türkei. Und zum Schluss fahren wir mit dem Nachtzug nach Brüssel. Klimafreundlich reisen im Zuge des Green Deal. Mehr als 13.000 Menschen stehen nach Schätzung der Vereinten Nationen bei Kälte und Regen vor den griechischen Grenzen. Nachdem der türkische Präsident Erdogan bekannt gegeben hatte, dass die Türkei keine Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa mehr aufhalten wird, ist die griechisch-türkische Grenze erneut zum Brennpunkt geworden. Präsident Erdogan will so Druck auf die EU ausüben und damit auch Unterstützung für seinen Militäreinsatz in Nordsyrien nach der Eskalation in Idlib einfordern. Griechenland dagegen drängt die Flüchtlinge zurück, denn das Land an der europäischen Außengrenze wurde schon mit den Migranten der vergangenen Jahre weitestgehend alleine gelassen. Wem es dennoch gelingt, griechischen Boden zu erreichen, der wird vielleicht in einem der völlig überfüllten Flüchtlingslager unterkommen. Wie es Kindern und Jugendlichen in einem solchen Lager auf Lesbos geht, das schildert Rodotea Siralidou.
Eine Gruppe von Jungen im Grundschulalter spielt mit bunten Glasmurmeln. Sie lachen und zanken sich. Kleine Momente kindlicher Sorglosigkeit in einem Lager, das alles andere als kinderfreundlich ist. Um die Jungen herum stapeln sich leere Plastikflaschen und Mülltüten. Viele der Kinder tragen kaputte oder viel zu große Schuhe, andere nur Flipflops. Tagsüber versuche er irgendwie seine Zeit totzuschlagen und nachts sei ihm einfach nur kalt, sagt der 14-jährige Ezan.
Ich habe noch einen jüngeren Bruder, er ist 12. Ich möchte zur Schule gehen, möchte Arzt werden, aber wie? Wir wollen ein normales Leben. Dieser Ort hier macht mir Angst. Wenn es regnet, warten wir in unserem Zelt, bis der Regen aufhört. Alle wollen weiter. Hier ist es nicht gut. So wie Ezan leben die meisten der 7000 Kinder im Camp in Plastikzelten oder selbstgebauten Holzhütten mit ihren Eltern und anderen Familienmitgliedern. Über 1000 aber sind komplett auf sich allein gestellt. Sie sind sogenannte unbegleitete Minderjährige, Minderjährige, die ohne enge Verwandte nach Lesbos gekommen sind. Trotzdem versuchen weiterhin viele Kinder von der Türkei aus Griechenland zu erreichen, nachdem die türkische Regierung gesagt hat, man könne die Grenze nicht mehr schützen. Im überfüllten Camp von Moria sind aber die Kinder, die jetzt schon da sind, vor körperlicher und sexueller Gewalt nicht sicher. Eine geschützte Umgebung gibt es nur für die, die einen Platz in der Abteilung für Minderjährige bekommen, sagt Christos Liakopoulos. Er betreut seit 3 Jahren unbegleitete Minderjährige im Lager Moria. Viele dieser Kinder haben schreckliche Dinge erlebt in ihrer Heimat, in der Türkei oder auch hier. Wenn ein Platz für sie frei wird, bekommen sie zum ersten Mal das Gefühl, dass sich jemand um sie kümmert. Einen Platz zu bekommen grenzt an ein Wunder, denn wir können nur 360 Kinder aufnehmen von über 1000. Viele umarmen uns, wenn sie reinkommen und weinen. Sie haben wirklich das Gefühl, dass sie gerettet werden. Jakopoulos zeigt auf weiße Wohncontainer hinter dem Zaun. Hier sei die Abteilung für minderjährige Jungen, sein Arbeitsplatz. Jakopoulos und seine Kollegen wecken sie morgens auf, kümmern sich um ihren Gesundheitszustand, begleiten sie zur Schule einer Nichtregierungsorganisation oder zum Arzt. Viele wollen zu ihren Familien im Rahmen der Familienzusammenführung, sagt Jakopoulos. Doch das dauert. Sie müssen lange warten, bis sie aufs Festland können oder nach Europa, um zu ihren Familien zu gelangen. 10, 12 Monate oder sogar mehr. Viele Kinder verlieren ihre Lebenslust, wollen Selbstmord begehen. Marco Sandrone von den Ärzten ohne Grenzen bestätigt das. In Campnähe befindet sich die Kinderklinik der Hilfsorganisation, in der die Kinder von Moria auch psychologisch betreut werden. Aber die Warteliste ist lang. Die EU müsste sich einen Ruck geben und diese Kinder aus Moria so schnell wie möglich rausholen, sagt Sandrone, sei es im Rahmen der Familienzusammenführung oder aus humanitären Gründen.
Wenn
Griechenland nicht in der Lage ist oder nicht den Willen hat, diesen Kindern geeignete Unterkünfte auf dem Festland zur Verfügung zu stellen, sollte man ihnen die Möglichkeit geben, in ein anderes Land zu gehen. Da müsste die EU eine Lösung finden. Denn welcher europäische Politiker würde den Gedanken gut finden, wenn seine Tochter oder sein Sohn auch nur einen Tag lang in Moria verbringen müsste? Ich bin mir sicher, niemand.
I'm sure that none of them would.
Dennoch wäre so ein Lager für die Flüchtlinge, die aktuell vor der griechischen Grenze ausharren, ein erster Anlaufpunkt. Auch für die Kinder. Und wieder ist Griechenland mit der Situation alleine. Denn eine gemeinsame Flüchtlingspolitik gibt es immer noch nicht. Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingscamps passiert nach wie vor freiwillig. Und Länder wie Polen oder Ungarn schauen weg.
Die griechische Regierung schickt derweil noch mehr Armeeeinheiten an seine Grenze und will einen Monat lang keine Asylanträge mehr annehmen. Von Lesbos berichtete für uns Rodothea Seralidou. Dreitausend Frauen wurden einem UN-Bericht zufolge allein im Jahr 2017 in Europa von ihren Partnern oder Familienangehörigen ermordet. Wenn eine Frau ermordet wird, eben weil sie eine Frau ist, spricht man von Femizid. Als Motiv werden oft Eifersucht, vermeintliche Besitzansprüche oder die Angst vor der Eigenständigkeit der Frau genannt. Diese Femizide sagen viel über die gesellschaftliche Stellung der Frauen in den jeweiligen Ländern aus. In unserer Reportagereihe beschäftigen wir uns in dieser Woche mit dem Thema Femizid aus der Perspektive von 5 verschiedenen Ländern. In der Türkei wurden im vergangenen Jahr 474 Frauen von ihren Ehemännern, Partnern oder Ex-Partnern getötet. Auf diese Zahl kommt die Bewegung Wir stoppen Frauenmorde. Susanne Güsten hat 2 Vertreterinnen dieser Frauenplattform begleitet.
Warten, warten, warten. Im Café zum Gericht gegenüber vom Justizpalast in Bakırköy herrscht Hochbetrieb. Wer es in Bakırköy mit der Justiz zu tun hat, muss Geduld mitbringen. Die Gerichte sind überlastet, die Verhandlungen verzögern sich oft um Stunden. Zwischen den Anwälten, Zeugen und Angehörigen, die im Café die Zeit totschlagen, sitzen an einem hinteren Tisch 2 Frauen, die eine jünger und rothaarig, die andere älter mit grauem Pferdeschwanz und bunter Strickjacke. Bei Tee mit Zitrone warten sie an diesem regnerischen Vormittag darauf, dass die 14. Schwurgerichtskammer ihren Rückstand aufholt und den Mordfall Ayten Adegüzel aufruft. Zeit muss man dafür schon haben, sagt die jüngere Frau. Sie heißt Duygu Bayburt.
Ich bin Pilotin bei Turkish Airlines. Dadurch habe ich ungewöhnliche Arbeitszeiten und manchmal werktags frei. Diese Freizeit nutze ich, um an solchen Prozessen als Beobachterin teilzunehmen. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn ich von den vielen Frauenmorden gehört oder gelesen habe. Ich wollte etwas dagegen tun. Von der Frauenplattform habe ich gelernt, was ich tun kann. Und nun komme ich als Beobachterin zu solchen Prozessen und habe schon das Gefühl, dass ich etwas bewege.
Von der Plattform Wir stoppen die Frauenmorde, spricht Duygu. Einer Bewegung, in der sich tausende Frauen in der ganzen Türkei zusammengetan haben, um der Gewalt gegen Frauen entgegenzutreten. 474 Frauen in der Türkei wurden nach Zählung der Vereinigung im vergangenen Jahr von ihren Ehemännern, Partnern oder Ex-Partnern getötet. Darunter vermutlich auch die Hausfrau und Mutter Ayten Adegüzel, deren Ehemann heute vor Gericht steht. Mord wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor und schildert in der Anklageschrift mit der Beweislage auch die Vorgeschichte. Ein relativ typischer Fall, sagt Oya Ujar, die ältere der beiden Frauen im Café.
Ayten ist wie viele andere Frauen schon lange von ihrem Mann bedroht worden. Und wie viele andere hat sie keinen Schutz bekommen. Am Ende ist sie vor den Augen ihrer beiden kleinen Kinder getötet worden. Dabei hat die Türkei durchaus die notwendigen Gesetze. Unser Problem ist, dass diese Bestimmungen von den Behörden nicht ausreichend angewandt werden.
Daran seien nicht nur die Sicherheitsbehörden schuld, kritisiert die Frauenplattform, sondern auch die Gerichte, die Frauenmörder zu nachsichtig behandeln würden. Die Richter hätten bei der Strafzumessung einen viel zu weiten Ermessensspielraum. Strafnachlässe gibt es für angeblichen Affekt, für Reue und oft sogar für gute Führung, wenn der Täter in Anzug und Krawatte vor Gericht erscheint. Nicht selten kommen Frauenmörder dadurch mit wenigen Jahren Haft davon. Nicht gerade abschreckend, beklagt die Frauenplattform. Ihre Prozessbeobachterinnen wollen Öffentlichkeit herstellen und die Richter unter Druck setzen, das Strafrecht voll auszuschöpfen. Das bringe durchaus etwas, sagt Duygu Bayburt.
Unsere Anwesenheit bewirkt schon deshalb etwas, weil wir die Angehörigen unterstützen, die im Gerichtssaal oft schlimm bedrängt werden. Vor Gericht können alle möglichen Vorwürfe und Verleumdungen gegen das Opfer erhoben werden, weil es sich ja nicht mehr wehren kann. Da heißt es dann, die Frau habe den Ehemann betrogen, sie habe ihn provoziert oder angegriffen oder sonst etwas. Da wird oft so geredet, als könne es einen vernünftigen Grund für so eine Tat geben. Wir erinnern die Richter daran, dass für die Tötung eines Menschen die volle Strafe verhängt werden muss und dass es da keine Nachlässe oder Abstriche geben darf. Und manchmal ist es tatsächlich unsere Anwesenheit, die den Ausschlag beim Strafmaß gibt. Das ist auf jeden Fall so.
Am frühen Nachmittag ist es endlich soweit. Eine Anwältin ruft an. Die Richter haben die Mittagspause durchgearbeitet, um den Zeitplan aufzuholen. Vor dem Gerichtssaal umarmen die beiden Beobachterinnen die Angehörigen der getöteten Frau. Dann geht es los. Der angeklagte Ehemann wird von Gefängniswärtern vorgeführt. Er trägt tatsächlich Anzug und weißes Hemd. Seine Frau habe sich während eines Ehestreites selbst erschossen, gibt er an. Das Gericht hört ein paar Zeugen an und vertagt die Verhandlung, um weitere Zeugen vorzuladen. Draußen packen Duygu und Oya lila Pappschilder aus und stellen sich mit der Mutter und den Schwestern der getöteten Frau vor das Gerichtsgebäude. Du bist nicht alleine, steht auf den Plakaten. Ein paar Reporter sind dem Aufruf der Frauenplattform gefolgt und zum Fototermin erschienen. Eine Schwester der Toten appelliert in ihre Mikrofone.
Unser Leben ist zerstört. Nun sollen wenigstens keine anderen Frauen mehr ermordet werden. Ich beschwöre alle Amtsträger, bitte macht dem doch ein Ende. Neulich ist wieder ein Frauenmörder mit 12 Jahren davongekommen. 12 Jahre. Ein Mensch ist tot, hat sein Leben verloren. Was sind da schon 12 Jahre? Wir wollen, dass der Mörder meiner Schwester lebenslang bekommt.
Anschließend verabschieden sich Duygu und Oya von der Familie. Eine Cousine umarmt sie beide.
Ich danke euch, dass ihr da seid und den Fall an die Öffentlichkeit bringt. Wenn der Mord an Ayten nicht durch die Frauenplattform publik gemacht worden wäre, dann wäre er ganz sicher vertuscht worden.
Im Café zum Gericht rührt Oya Zucker in ihren Tee. Sicher sei ihr Einsatz wichtig, sagt sie.
Aber das zeigt ja gerade, wie schlimm es um die Gerechtigkeit für Frauen bestellt ist. Eigentlich sollte es ja nicht notwendig sein, dass wir anwesend sind, damit ein Mörder bestraft wird. Die Gesetze sind eindeutig. Man muss sie nur anwenden. Aber wenn die Gesetze nur angewandt werden, weil wir da sind und Druck machen, dann stimmt doch etwas nicht.
Aus der Türkei berichtete Susanne Güsten. Morgen blicken wir an dieser Stelle nach Großbritannien. Im Rahmen des europäischen Green Deal sollen die Emissionen klimarelevanter Gase drastisch gesenkt werden, um Vorreiter beim Klimaschutz zu werden. Im Verkehrssektor besteht besonders großer Handlungsbedarf, da sich die CO2-Emissionen in dem Bereich kaum verringert haben. Sehr CO2-intensiv sind Flugreisen. Besonders Kurzstrecken für Geschäftstermine schlagen hier zu Buche. Da kommen Zugreisen mit Blick auf die Klimabilanz erheblich besser weg. Für längere Strecken bietet die österreichische Bundesbahn auch wieder Nachtzüge an. Klimafreundlich reisen im Schlaf. Die Deutsche Bahn mag ihre Nachtzugstrecke Berlin-Brüssel-Paris bisher noch nicht reaktivieren. Wien-Brüssel dagegen wird mehrfach in der Woche bedient. Heute früh ist wieder ein Nachtzug aus Österreich in Brüssel eingefahren. Josephine Schulz über ein Erfolgsmodell.
Pünktlich auf die Minute fährt am Vormittag kurz vor 11 Uhr am Brüsseler Südbahnhof der Nachtzug aus Wien ein. Etwas verschlafen heben die Fahrgäste ihre Koffer auf den Bahnsteig. Ihr Fazit ist positiv.
Sehr komfortabel und ja, glaube ich, soll das mal wieder machen.
Sehr gut, ausgezeichnet. Man steigt in der Früh aus, man tut was Gutes für die Umwelt vermutlich auch. Ja.
Die Verbindung ist neu. Erst seit Ende Januar fährt hier der Nightjet der österreichischen Bundesbahn zweimal die Woche von Wien nach Brüssel. Die ÖBB ist momentan der größte und einer der wenigen verbleibenden Nachtzuganbieter in Europa. Denn lange galt der Schlafwagen als Auslaufmodell. Die meisten Nachtzugstrecken wurden in den letzten 20 Jahren eingestellt. Die Deutsche Bahn hat sich 2016 komplett von ihren Schlafwagen verabschiedet.
Der Abbau der Nachtzugverbindungen ist ein ständiges Ärgernis. Gerade für Menschen wie mich, die gerne umweltfreundlich unterwegs sein wollen und gleichzeitig international zu arbeiten haben,
sagt der EU-Parlamentarier Sven Giegold von den Grünen. Er hat eine Petition gestartet. Darin werden die Bahngesellschaften von Belgien, Frankreich und Deutschland sowie die jeweiligen Regierungen aufgefordert, die Nachtzugstrecke Berlin-Brüssel-Paris wieder in Betrieb zu nehmen. Die Grünen fordern darüber hinaus den Wiederaufbau eines kompletten europäischen Nachtzugnetzes bis 2030. Die EU solle diesen Prozess koordinieren und die Wettbewerbsbedingungen zwischen Zug- und Flugverkehr angleichen.
Die umweltschädlichste Transportform wird nicht besteuert, während die Bahn für ihren CO2-Ausstoß bezahlen muss. Das ist ein grundlegender Fehler. Im Green Deal steht ausdrücklich drin, dass man sich für eine Kerosinbesteuerung orientiert und oder die Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissionshandel. Beides würde dazu führen, dass man letztlich zu fairem Wettbewerb kommt.
Außerdem fällt für grenzüberschreitenden Zugverkehr in vielen EU-Ländern Mehrwertsteuer an, während Flugzeuge davon befreit sind. Und auch die teilweise hohen Trassenpreise, also Mautgebühren für die Schienennutzung, machen den internationalen Zugverkehr gegenüber Flugzeug und Auto teurer. Beides sind Bereiche, in denen die Europäische Kommission aktiv werden kann und muss, findet Joachim Holstein. Er ist Mitglied des europäischen Netzwerks Back on Track. Regelmäßig drängt die Organisation in Brüssel auf die Förderung eines europäischen Nachtzugnetzes. Holstein setzt große Hoffnungen in die neue EU-Kommission und das neu gewählte Parlament.
Wir sehen dort große Zustimmung. Vor 5-6 Jahren oder so waren sehr viele skeptisch. Da hat diese jahrelange Negativpropaganda der DB verfangen, dass das angeblich unwirtschaftlich ist und so weiter und so fort. Hinzu kommt natürlich der, ich sage jetzt mal, Greta-Effekt, dass auch immer deutlicher aus der Bevölkerung artikuliert wird, hey Leute, wir wollen eigentlich gar nicht fliegen.
Die zuständige EU-Kommissarin Adina Iona-Vallean erklärte kürzlich, die Kommission werde im Rahmen des Green Deal im Laufe des Jahres eine Strategie für nachhaltige Mobilität in Europa erarbeiten. Der Anteil des Zugverkehrs als besonders klimafreundliche Art der Fortbewegung müsse steigen. Konkrete Maßnahmen wollte sie aber noch nicht nennen. Der Wiedereinstieg in den Nachtzugverkehr würde bedeuten, dass Staaten oder Bahngesellschaften massiv in neue Fahrzeuge investieren müssten und in die Angleichung der Zugsysteme. Denn oft müssen an Grenzen noch die Loks gewechselt werden, weil die Bahnen zum Beispiel nicht mit unterschiedlichen Stromsystemen in den Ländern kompatibel sind. Um das für alle billiger zu machen, schlägt Holstein vor, dass die EU europaweite Aufträge koordinieren und auch finanziell unterstützen soll. Außerdem fordert das Back-on-Track-Netzwerk, die EU solle ein europäisches Buchungssystem einrichten, damit Kunden auf einer zentralen Internetseite Zugtickets quer durch Europa kaufen können. Ob ein neues Nachtzugnetz entsteht, hängt letztendlich aber von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten ab. Die französische Regierung schreibt auf Anfrage, sie habe eine Studie in Auftrag gegeben. Bis Juni wolle man ermitteln, wie Nachtzugverbindungen auch ins europäische Ausland verbessert werden könnten. Deutschland wiederum will den Klimaschutz zu einem Schwerpunktthema seiner EU-Ratspräsidentschaft machen. In Sachen Nachtzugverkehr heißt es aus dem Verkehrsministerium, man stünde dem grundsätzlich offen gegenüber. Neue Angebote liegen aber in der unternehmerischen Eigenverantwortung der Bahn. Für Nachtzugaktivist Joachim Holstein ist das Blockade.
Es tut sich was in den Niederlanden, es tut sich was in Belgien, in der Schweiz sind Regierung und Parlament dabei, die SBB mit neuen Nachtzügen zu beauftragen. Also eigentlich rings um Deutschland tut sich einiges. Und auf die Bremse, das muss man leider so sagen, tritt die Bundesregierung und tritt der Bahntower in Berlin. Die behaupten stur, wir können nur ICE fahren.
Josephine Schulz über den Wiederaufbau eines europäischen Nachtzugnetzes. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.